Und wir grüßen uns auch heute Morgen hier vor Ort und alle, die im Livestream dabei sind und die sagen, der Sonntagmorgen, den will ich mir nicht nehmen lassen. Mit dem Wort Gottes in der Gemeinschaft der Kinder Gottes seid herzlich gegrüßt und wir freuen uns, dass wir es mit einem lebendigen Herrn und Heiland zu tun haben. Ich möchte beten. Und in diesem Augenblick, tu unsere Ohren auf, unsere Herzen, meinen Mund, dass sie deine Wahrheit verkündigen. Die Botschaft, die du uns auch heute Morgen sagen lässt. Amen. Zunächst Grüße. Und ihr wisst von wem? Freimut hat angerufen. Welches Thema? Ich sage Freimut. Ich habe immer ein Thema, was ich mir schenken lasse. Und heute heißt das Thema, du hast es ja schon angedeutet, alle Jahre wieder, bitte, wie geht's weiter? Meine Frage, wo steht das jetzt? Ich brauche noch die Bibelstelle dazu. Und da sind wir mitten beim Thema und ich komme zu einem gesteigerten Blutdruck, wenn ich dieses Lied singen soll oder wenn ich dieses Lied höre. Und dieses Gedicht, dieses Adventsgedicht hat schon den ersten Anschub gegeben. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Naja. Und ich bitte Gott, dass er uns heute Morgen Weisheit schenkt. Da steht es schon wieder. Alle Jahre wieder. Aber heute wird dieses Lied nicht gesungen, sonst trete ich von der Kanzel ab. Dann könnt ihr ein anderes Evangelium euch sagen lassen, aber jeder gottesfürchtige Mensch, der die Bibel kennt und liest und liebt, der sagt nein. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Woran erinnert ihr euch bei diesem Titel? Es ist ein Weihnachtslied, das mich jedes Mal aufregt, wenn ich es nur höre. Singen tue ich es schon lange nicht mehr. Und warum? Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Kehrt mit seinen Segen ein in jedes Haus, geht auf allen Wegen mit uns ein und aus. Und das ist vergleichbar. Das war nun ein Weihnachtslied, was jemand gedichtet und auch vertont hat. Es gibt zwei Angaben dazu, die kann man lesen, aber da will ich gar nicht drauf eingehen. Und nach Weihnachten, na, da kommt die fünfte Jahreszeit dann richtig in Fahrt. Und im Karneval singen wir dann fröhlich, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Das sieht selbst Petrus ein. Er sagt, ich lass euch gerne rein. Ihr wart auf Erden schon die reinsten Engelein. Ja, 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 das singen sie mit Begeisterung und mit Schunkeln und mit Freude. Dieses Jahr eben keine überfüllten Weihnachtsmärkte, fröhliche Karnevalssitzungen, selbst christliche Kongresse, ja auch große Gottesdienste fallen aus. Früher feiern. Partys, Freizeit, wie es uns gefällt. Und jetzt? Früher? Kiffen, saufen, Sex nach Lust und Laune bis zum Umfallen. Und jetzt eine heilige Stille, eine beängstigende Ruhe. Angst vor Corona? Angst vor Ansteckung? Angst vor der Zukunft? Wo läuft das alles noch drauf hinaus? Wir stehen in der vierwöchigen Adventszeit. Und ich muss das einfach mal wieder in Erinnerung rufen. Das war früher die Zeit, um sich auf das Kommen Christi, auf die Feier des Kommens Christi vorzubereiten. Es war eine Gebets- und Fastenzeit. Und wir merken, wie weit wir davon entfernt sind. Gut gemeint, aber schlecht ausgeführt. Wir warten eben nicht auf das Christkind und auch nicht auf den Weihnachtsmann. Wir stehen in einem neuen Zeitabschnitt, nicht allein in Deutschland oder Europa, sondern weltweit. Wir stehen in der Endzeit. Das ist vielleicht für euch ein neues Wort oder hoffentlich auch nicht, dass ihr euch damit schon auseinandergesetzt habt. Und wir als Volk Gottes lassen wir das, was um uns herum geschieht, einfach abperlen wie ein Lotusblatt. Es dringt gar nicht in uns rein. Ich denke eher nicht. Wer ganz ehrlich ist, spürt, wenn du die Nachrichtensendung siehst, wenn du die Zeitung aufschlägst, wenn du die Kommentare hörst, geht das alles so an dir spurlos vorüber? Ich hoffe deshalb, du bist auf die innerliche Heimat, auf die neue Heimat eingestimmt, dass dein Herz eine andere Perspektive einnimmt. Wenn du danach lebst, wie es in dem Psalm steht, unser Leben wäre 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Und wenn es köstlich gewesen ist, war es Mühe und Arbeit. Und was daran köstlich gewesen ist, war Mühe und Arbeit. Wenn du diese Zeitspanne vor Augen hast, verengt sich dein Horizont. Dann bist du auf das Diesseits, auf diese Weltzeit beschränkt. Und das ist natürlich, wir sind nun mal Menschen mit Fleisch und Blut. Und wir sehen das, was vor Augen ist. Aber das ist nicht die wahre Perspektive. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Ich kenne so im Hinblick auf die Ewigkeit genügend Lieder. Zum Beispiel, man kann es fast sagen, vor 50 Jahren mit Freuden gesungen. Und da war ich so fast 17. Und mit 17 hat man noch Träume. Da wachsen noch alle Bäume. Wohin? In den Himmel der Liebe. Das ist mit 17 in der Tat so. Da hat man Träume. Und was habe ich noch gesungen? Da mit meiner Frau vielleicht sogar zusammen. Wenn wir ziehen in den Himmel, welche Freude, welchen Jubel wird das sein? Wenn wir sehen den Heiland als Sieger und König ziehen ein. Auf der Gitarre, im Gefängnis, im Krankenhaus, im Altenheim, auf der Straße. Wir haben es gesungen, wenn wir ziehen in den Himmel. Ihr Lieben, ich muss euch ein Geheimnis verraten. Ich bin nicht mehr 17. Dieses Wort hat noch mehr an Bedeutung gewonnen jetzt. Unser Leben wäre 70 Jahre. Ja, die habe ich. Ich hoffe, dass ich diese Predigt noch zu Ende halten kann. Hast du diese Erwartung jederzeit? Entweder kann der Herr wiederkommen oder ich werde ihm begegnen. Dann bedeutet das ein Perspektivwechsel. Dann bedeutet das eine Veränderung der Prioritäten, nach denen wir leben. Und wenn du deine Nachbarn fragst und siehst, na, bleiben Sie, Hauptsache ist es doch gesund. Und heute vielleicht sagt der ein oder andere, Hauptsache geimpft. Mag sein, dass das für dich ganz oben auf der Liste steht, was abzuarbeiten ist, was zu erledigen ist. Aber mein biblisches Verständnis ist, egal welches G du hast, das erste, das zweite oder das dritte, das ist wichtig, dass du das vierte hast. Oder soll ich sagen, das gehört jetzt an die erste Stelle. Das erste G heißt gerettet. Gerettet durch die Umwendung von deinem bisherigen Lauf, den du gegangen bist und hast dich dem Kreuz zugewandt. Hast dich gebeugt vor Gott, hast deine Schuld und deine Sünde bekannt. Ich habe bisher nach meinen eigenen egoistischen Motiven gelebt. Und es tut mir in der Seele leid, weil ich viele Menschen damit verletzt habe. Und weil es auch dich verletzt hat und geschmerzt hat, wie ich mit egoistischen Motiven meinen Willen durchgedrückt habe. Aber wenn du dazu gekommen bist und sagst, Herr, ich möchte, dass du durch mich zum Ausdruck kommst, herzlich willkommen, dann bleib hier sitzen und höre weiter zu. Was sagt nun die Bibel zur sogenannten Endzeit und zu seinem Wiederkommen? Ja, ich gebe es ehrlich zu, ich habe das seit 15, muss ich abziehen, das macht dann 60, nochmal 5 runter, also 55 Jahre gehört, Jesus kommt bald wieder. Stand bei uns ein Banner unten vor der Tribüne, Jesus kommt bald wieder, blau-weiße Schrift. Und es wurden ernste Predigten gehalten. Ich erinnere an einen Namen, den kennt ihr vielleicht sogar, Heinz Oehlschläger. Oh, der hat Blitz und Donner gepredigt, das sage ich euch. Der hat Himmel und Hölle gepredigt. Da saßen die Ersten ganz eingeschränkt in ihren Stühlen und haben gemerkt, Gott ist ernst zu nehmen. Und der Prediger, der neulich hier war, der heißt Jochen Rönsch, der sagt, ich habe mich so gewundert, ihr als Jugendliche, ich war neu dazugekommen, ich habe neu einen Bund mit Gott festgemacht, er ist mir begegnet, ich war so Feuer und Flamme und dieser Mann spricht über Himmel und Hölle und als er Amen gesagt hat, der Chor sein letztes Lied gesungen hat und der Schlusssegen gesprochen wurde, stand die Jugend auf und sagte so ganz lapidar, na, was machen wir denn jetzt noch, gehen wir jetzt noch Eis essen, Zeit ist ja noch da oder treffen wir uns noch irgendwo, sitzen wir uns hin und er sagt, aber die Predigt war doch so ernst und tief. Da merkt man, wie man mit der Zeit, wir die alten Hasen, abstumpfen können. Versteht ihr? Der Ruf Gottes ist da. Siehe, ich komme bald. Und ich sage, ja, 55 Jahre kenne ich dieses Wort schon. Und wir müssen einfach nachdenken, nämlich, was sagt Jesus zu seiner Wiederkunft? Und ich war ganz erstaunt. Ich habe jahrelang auch den Johannesbrief immer wieder neu gelesen. Johannes 14, Vers 1 bis 3. Da finden wir eine Stelle, und euch ist es sicherlich ja auch bekannt. euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott. Das tun viele. Glaubt an Gott. Ich glaube, 90% sagen, ja, ich glaube an Gott. Vielleicht sind es auch nur 60. Ich weiß es nicht. An Gott glauben, ja. Aber jetzt steht hier noch der Zusatz, glaubt an mich. Und wenn wir an ihn glauben sollen, müssen wir ja hören, was er glaubt an mich. Was sagt dieser er, Jesus? Er sagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch einen Platz vorzubereiten. Und das habe ich dann immer so abgehakt. Ja, Jesus macht alles klar. Der Vers 3 sagt, aber wenn ich hingehe und euch und einen Platz vorbereitet habe, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Haben wir das verstanden? Jesus gibt ein Versprechen, dass er wiederkommt. Er war doch unter ihnen, unter den Jüngern, die haben gesagt, was redest du? Sie haben nichts gewusst von Himmelfahrt. Sie haben nichts gewusst von seinem Wiederkommen in den Wolken. Das hat ihnen dann erst als zweites ein Engel, oder zwei Engel waren es genau genommen, prophezeit. Und diese Aussage, die finden wir zum Beispiel, also erst sagt es Jesus von sich selbst, glaubt an mich, glaubt, sagt Jesus, an mich, ich will wiederkommen. Und in dieser Vorbereitungszeit, in dieser Adventszeit, eigentlich die Vorbereitung auf die Begegnung mit ihm. Und da wollen wir sagen, es ist eine köstliche Gemeinschaft mit unserem Herrn, der zwar jetzt nicht sichtbar unter uns ist, aber der uns sein Versprechen gegeben hat, alle Tage bei uns zu sein. Und auch die Engel am Himmelfahrtstag lesen wir in Lukas, in der Apostelgeschichte 1, Vers 11 von Lukas, muss ich dazu sagen. Ihr Männer von Galiläa, die Jünger stehen auf dem Berg. Was steht ihr da und seht zum Himmel, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde? Das war nur ein schöner Traum, das war nur ein Märchen. Das habt ihr euch alles eingebildet. Das haben die Autoren so hineingeschrieben, weil sich das gut anhört. Alles falsch. Die Engel sagen, so dieser Jesus, so wie er weg in den Himmel aufgenommen wurde, er wird wiederkommen, wie ihr ihn zum Himmel habt auffahren sehen. Auch die Engel bestätigen das. Jesus sagt es, ich will wiederkommen. Jetzt hören wir auf Paulus, der auf dramatische Weise diese Sekte ja bekämpft hat. Da war er noch der Saulus. Erst später hat er sich den Namen Paulus gegeben, der Kleine. Und da finden wir in 1. Korinther 15 entscheidende Verse. Er sagt, seht, ich sage euch ein Geheimnis. Das war bis dato so nicht bekannt. Wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen, die Toten werden unverweslich auferstehen und wir werden verwandelt werden. Paulus hat von Gott selbst noch einmal die Entrückung, die Hinwegnahme verdeutlicht bekommen. Er spricht von einer Verklärung in Philipper 3, Vers 20, wo man ebenfalls kommt auf diese Stelle zurück und sagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel, wo wir auch den Heiland, den Herrn Jesus Christus erwarten. Also unser Blick ist eigentlich in der Adventszeit wohin gerichtet? Na klar, wir sehen die Kerzen, wir sehen den festlichen Schmuck, aber das Innerliche, das Herz ist auf die Wiederkunft Jesu Christi eingestellt. Das wünscht sich unser Herr, diese Erwartungshaltung. Auch in 1. Thessalonicher 1, Vers 10 habe ich eine Stelle dazu gefunden. Wir aber erwarten seinen Sohn vom Himmel, den er von den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns aus dem zukünftigen Zorn errettet. Nochmal, wir erwarten. Und was ist das andere? Eine Erwartung wie, wenn du Besuch erwartest. Och, lass alles so, wie es ist. Oder wischst du da nicht doch nochmal Staub? Saugst vielleicht auch nochmal den Boden? Guckst nochmal, ob die Fenster wirklich sauber sind? Ob alles vorbereitet ist für den Besuch? Ich muss eine lustige Begebenheit erzählen. Die fiel mir heute Morgen noch dazu ein. Meine Schwägerin hatte den 40. Geburtstag. Und ihr Mann, der hatte sich eine Überraschung ausgedacht. Der hat gesagt, ich lasse eine der Schwestern einfliegen. Denn immerhin, die Christel hatte wie viele Schwestern? Die hatte 5 Schwestern, aber welche kommt nun zum 40. Geburtstag? Die eine hatte abgesagt, sie konnte nicht, und dann fiel die Wahl auf meine Frau. Da sagte er, ja, schön, Geburtstag feiern wir hier auch öfters. Hallo, die Geburtstagsfeier war in Nordnorwegen. Bei einem ganz kleinen Flughafen Evenes, kannte ich nicht. Dort sollte sie landen. Und der Schwager hatte zur Uschis Schwester gesagt, da kommt ein Paket an und da musst du mir helfen. Da musst du mit anfassen. Und dann sind wir 3 auf Kosten meines Schwagers, ich sage euch, das waren Tausende von D-Mark damals, angereist. Ich war sehr beschämt, aber er sagt, ich mache diese Freude meiner Frau. Ich weiß, wie sie sich freut, wenn sie eine ihrer Schwestern zum Geburtstag bei sich hat. Sie wusste von nichts. Es ist so, wenn Jesus wiederkommt und wir reden über dieses, über jenes und welches Geschenk wir machen können und das habe ich mir geleistet und erlaubt. Es geht um viel mehr. Es geht um die Begegnung mit ihm. Und nachdem wir 2-mal umsteigen mussten mit viel Hektik, mit viel Panik und mit unserer jüngsten Tochter dabei, sind wir in Evenes gelandet und die liebe Christel, die marschierte da auf und ab. Erstmal kommen ja die Passagiere, das dauert ja alles, bis das Gepäck ausgeladen wird. Und sie stand dann da so unbeteiligt und guckte nur so, was da, wie viele Menschen da nun so ankommen. Und mit einem Mal, da schaut sie und erkennt ihre Schwester und schreit, Uschi! Und rennen aufeinander zu und nehmen sich in den Arm. Eine Begegnung, die sie nicht erwartet hatte. Ihr lieben Herzen, glaubt ihr, dass auch unsere Begegnung mit dem wiederkommenden Herrn so überraschend sein wird? Jesus, du bist es ja wirklich, ich habe es immer gehört und nicht ernst wahrgenommen. Was ist dann die Hauptsache? Gesund? Hauptsache, ich komme gut durch die Zeit? Hauptsache, ich verpasse Jesus nicht, denn er hat gesagt, ich will wiederkommen. Und du bist im Getriebe so beschäftigt, ah, das dauert alles noch, da kommt das Gepäck und so weiter, ich habe noch so viele Dinge zu tun. Und mit Mal steht er da vor dir und sagt, ich bin gekommen, um mein Versprechen einzulösen. Und was meinst du, wie er sich freut, wenn du dann ihn erkennst, wie er ist? Er wartet auf seine Braut, die will er heimholen. Wir aber erwarten auf den Sohn im Himmel, der uns vom zukünftigen Zorn erlöst, der uns vor dem zukünftigen Zorn erlöst. Rechne bitte nicht damit, dass du durch die große Trübsalzeit musst. Es wird sein wie in den Tagen Noahs. Sie aßen, sie tranken, sie freiten, ließen sich freien, sie kauften und verkauften. Haben wir diese Zeit? Ja, noch ist sie so. Bis, steht es dort, Noah in die Arche einging. Und er war nicht allein. Seine Frau, seine Söhne, seine Schwiegertöchter. 8 Seelen. Bis das die Rettungstat vorbereitet und abgeschlossen war, die Arche Noah war gebaut, die Türen verschlossen, begann, ja, wie soll man sagen, die Sintflut. Und nach raffte sie alle hinweg. Zitiert Jesus. Kein Mythos. Aus alten Zeiten haben sie reingedichtet, um ein bisschen Spannung reinzubringen. Wenn Jesus von der Arche spricht, wagst du es zu sagen, das ist historisch kritisch betrachtet Unsinn. Das muss jeder selbst verantworten, wer diese Thesen vertritt. Meiner Meinung nach war das ein deutliches Warnzeichen für uns in unserer heutigen Zeit, in der wir leben. Sind wir vorbereitet? Sind wir in die Arche Gottes eingetreten? Das ist ja nichts anderes, dass uns Jesus in sein Rettungsboot, in sein Rettungswerk aufgenommen hat. Und 1. Thessalonicher 4, Vers 17, das sind ja nur 2 Kapitel weiter. Ich habe es ja eben schon mal gelesen aus dem 1. Thessalonicher. Jetzt sind wir im 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Und ihr kennt auch die Stelle, ich denke, sie ist schon oft auch zitiert worden. Er selbst, der Herr Jesus, wird mit dem Befehlsruf, mit der Stimme des Erzengels, mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen und die in Christus Verstorbenen werden auferstehen zuerst. Oh, wir gar nicht. Möchtest du lieber als Toter auferweckt werden oder möchtest du lieber als Lebender verwandelt werden? Ich bitte um Handzeichen, dann kann ich für die rechtzeitige Absegnung beten und ableben. Makabrer Spaß, ich weiß, wir hängen doch alle am Leben. Und Paulus selbst sagt es auch. Was wünschte ich viel mehr, als überkleidet zu werden, als erst sterben zu müssen, den Weg des Sterbens. Das wissen wir nicht, aber das können wir getrost Gott überlassen. Es gibt eins, die Toten werden uns nicht zuvorkommen, die werden uns zuvorkommen, die werden zuerst auferstehen und danach wir, die wir leben und übrig bleiben. Das ist die Aussage des Petrus. Eine Rangfolge wird ganz klar hier in Vers 17 bezeichnet. Zugleich werden wir mit ihnen in den Wolken entrückt werden, dem Herrn entgegen in die Luft und werden für immer bei dem Herrn sein. Das ist Zukunft. Das ist Zukunft, ihr lieben Advent. Stehst du in dieser Erwartung oder sagst du, ich muss noch die Plätzchen heute backen, ich darf das nicht vergessen? Darfst du auch, ist gar kein Problem. Aber denk dran, Prioritätenliste, Werteliste. Was ist wichtig in uns, in unserem Leben geworden? Ich werde so erinnert an Jesaja 26. Und zwar, meine Mutter war eine Frau, die mit in die Gemeinde kam. Die auch an, gibst du mir mal bitte die Bibel? Die mit in die Gemeinde kam. Und die auch andere, die Bibel bitte, hat dann auch immer Freunde, Freundinnen mitgebracht. Aber so, sie war nie so richtig greifbar. Ist sie nun Kind Gottes oder ist sie nicht Kind Gottes? Und dann wurde sie krank. Sie hat nicht viel darüber gesprochen. Alter 57, 58, 59, in der Zeit war es, mit Alter an Jahren. Und da kam die Diagnose, Leberkrebs. Damals keine Chance. Hat bei den Verwandten angerufen und hat sich verabschiedet. Aber Elli, wir sehen uns doch wieder. Nein, ich möchte mich bei euch verabschieden, sagte sie. Sie hat nicht groß über ihren Tod gesprochen. Und dann sagte sie, Junge, bring mir das Buch. Ich sage, welches Buch? Ja, du weißt, da lese ich ja immer, habe ich drin gelesen, das Testament. Das war so ein dünnes, neues Testament. Das haben wir ihr gebracht. Jochen und ich sind zu ihr gegangen, wir haben mit ihr gebetet, wir haben sie gesegnet. Mit meiner Frau waren wir am Sterbebett, wir haben die Kinder mitgenommen, sie hat sich verabschiedet. Und es kam der Tag des Heimgangs. Und davor kurz saß sie bei mir im Auto, sie ist zu meinen Predigten mitgefahren. Das war noch nie da. Sie ist mitgefahren. Sie hat gemerkt, hier gibt es eine Veränderung in Kürze. Ich muss sehen, dass ich vorbereitet bin auf die Begegnung mit meinem Herrn. Da saß sie im Auto, ich sage, Mutti, ist alles in Ordnung? Wie sieht es aus mit der Beziehung? Ihre Antwort war, Junge, ich habe viel gesündigt. Ich sage, Mutti, sag ich, das ist nicht das Problem. Wir beten jetzt. Und die kann in einem Augenblick getilgt sein. Ich habe mit ihr gebetet, das Übergabegebet. Und von da an wusste ich, sie geht ein in das Reich Gottes mit 59 Jahren. Sie ist keine 70 geworden. Und an dem Todestag, als ich die Nachricht bekam, habe ich gesagt, Herr, hast du ein Wort für mich? Blättere so in der Bibel und dann springt mich ein Vers an und der heißt Jesaja 26, Vers 19. Wie ein Trotz, wie so ein aber ich lasse dich nicht, da steht dann, aber deine Toten werden leben, meine Leichname werden auferstehen, wacht auf, rühmt dir, liegt unter der Erde. Da dachte ich, das stimmt ja. Deine Toten, die dir gehören, die ihr Leben dir anvertraut, dir ausgeliefert haben, die den Bund mit dir geschlossen haben in Christus Jesus, haben gesagt, das ist mein Erlöser, das ist mein Herr und mein Heiland. Die Toten werden alle auferstehen und leben. Da dachte ich, na lies mal die Stelle davor. Und dann gibt es da noch eine andere Bibelstelle, kurze Zeit vorher, das fand ich so hammerstark. Vers 10, wenn den Gottlosen Gnade widerfährt, so lernen sie nicht Gerechtigkeit, sondern tun nur Übel im richtigen Lande, denn sie sehen des Herrn Herrlichkeit nicht. Da habe ich gesagt, unser Land hat Gnade erfahren, richtig oder falsch? Deutschland, unser Land, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Holocaust, soll ich noch mehr auflisten, hat die Wiedervereinigung Deutschlands erlebt. Wir leben bis heute wie die, Made im Speck. Den Kühlschrank mache ich auf, da fallen mir die Sachen entgegen. Ich sage, hey, da müssen wir mal was von verteidigen. Ist ja so viel noch drin. Wir haben es noch. Und jetzt kommt es, meine lieben Mitdeutschen, Zeitgenossen, wenn den Gottlosen Gnade widerfährt, ist Deutschland ein Land, das Sonntag für Sonntag auf den Knien liegt und Gott für diese Gnade dankt? Oder ist es eher so, geh mal weiter, geh mal in deine Gemeinde, da kannst du das ja erzählen. Ich bin betroffen davon, wie hartherzig der Mensch werden kann. Und es steht schon in der Schrift, Ruhm, Reichtum und Ehre bringen nicht zu Gott, sondern sie bringen eher von Gott weg und machen uns hartherzig. Und dann kommt der Vers 16, aber wenn Trübsal da ist, Vers 16, dann sucht man dich. Wenn du sie züchtigst, so rufen sie ängstlich. Und mit einmal fiel mir ein, jetzt, wir leben in Corona-Zeiten. Merkt ihr fröhliche Ausgelassenheit? Weil wir gehen ja alle in den Himmel. Der Karnevalsverein kann sich freuen. Corona über uns, denn wir gehen ja alle in den Himmel. Im Gegenteil, Gänsehaut über den Rücken, wenn wir hören, wie das alles zunimmt. Neuer afrikanischer Virus. Was macht der mit uns? Treibt er uns in die Nähe Gottes? Ja, Gott sei Dank. Viele fangen an nachzudenken, sagen, geben Sie mir das Wort. Und das ist hier diese wunderbare Bibel, die ich mitgebracht habe, in Großdruckausführung. Und ich kann sie heute euch anbieten, denn ich habe einen Vertreter hier in eurer Gemeinde, der kann sie euch besorgen. Das konnte ich ja vorher nicht machen. Nur die Gideons geben das Wort Gottes weiter oder sie können es einem Einzelnen anvertrauen, wenn er einen Besuch macht. Und das bedeutet für heute mal ein einmaliges Angebot. Hier kommt ein Werbeblock zwischendurch, aber es ist zur Ehre Gottes. Nämlich dieses Buch, diese Großdruckbibel, da sagte mir neulich jemand, oh, ich möchte das gerne haben, ich möchte das einer Schwester schenken. Das geht. Wenn du von einem Gideon dieses Buch kriegst, und heute bin ich ein Gideon, gebe ich dir, überlege dir bis zum Ende, wer diese Großdruckbibel haben möchte und weitergeben möchte, der kriegt sie von mir geschenkt. Die ist schon bezahlt. Und dazu einen Gemeindebrief, den lege ich auch noch mit rein, Freundesbrief, denn du wirst sagen, schade, dass das nur eine war. Du kannst 100 bestellen, das geht. Dann liest das, was hier drin steht, und du wirst dich freuen und merken, welch ein Segen es ist, wenn wir die frohmachende Botschaft in unserer Zeit. Meine Frau ist ganz bei mir Hase. Und wir merken, wir können mit der frohen Botschaft auf offene Herzen stoßen. Ihr Lieben, was ist das für ein Segen, wenn der Mensch nicht mehr hartherzig ist, sondern offen ist? Und wir haben gelernt, Jesus sagt es, die Engel haben es gesagt, er kommt wieder. Paulus hat an verschiedenen Stellen darauf aufmerksam gemacht. Ich könnte noch Petrus zitieren, ich könnte Johannes zitieren aus Offenbarung, ihr wisst es. Es gibt verschiedene Situationen, wo uns deutlich wird, in welcher Zeit leben wir. Und das möchte ich gerne noch in wenigen Minuten zur Ausführung bringen. Es ist einfach so, dass der Feigenbaum wieder blüht. Der Feigenbaum ist das Symbol für Israel. Und vor 100 Jahren hat mal jemand gesagt, konnte der Antichrist mit Israel gar keinen Vertrag und keinen Bund schließen. Es gab Israel damals nicht, vor 100 Jahren. Seit 1948 existiert Israel. Die Prophezeiungen des Alten Testamentes erfüllen sich. Ich war in Israel, ich habe sie gesehen, wie sie eingewandert sind aus allen Himmelsrichtungen wieder in das Land Israel. Und da steht ja in der Schrift, ihr habt es mitbekommen, ein Zeichen der Endzeit. An dem Feigenbaum Israel lernt ein Gleichnis. Lukas 21, Vers 29 und Vers 36. Da sagt es uns, Jesus lernt ein Gleichnis. Wenn er anfängt zu blühen, dann ist es Zeit, dass wir uns aufmachen, dass wir den Menschensohn erwarten, dass wir Advent ganz neu feiern in dieser Naherwartung. Und drittens kann ich sagen, die Seuchen, die wir um uns herum gerade auch erleben, eine Teuerung, eine Inflation des Geldes durch gigantisch unverantwortliche Geldpolitik, die Abschaffung des Bargeldes, wo wir drauf fast warten können, die EU, das habe ich gestern nachrecherchiert, arbeitet zurzeit am digitalen Euro. Wer das nicht weiß, das heißt mit anderen Worten, du kannst dein Portemonnaie aufmachen, aber du kannst damit nicht mehr bezahlen. Du musst nämlich eine digitale Kennung haben und damit kannst du dann auch wieder kaufen und verkaufen. Ja, hallo, wisst ihr, wo wir jetzt sind gerade? Das hört sich so nach Offenbarung an. Bruder, das habe ich immer auf 100 Jahre in die Zukunft verschoben. Mit einem Mal wird uns heiß und kalt und sagen, ist das denn wirklich schon so? Denn heißt das für uns, jetzt deine Sorge, ich kann nicht mehr kaufen und verkaufen, ich verhungere. Nein, meine Hoffnung ist ein Herr. Denn sie aßen, sie tranken und dann kam die Sintflut. Aber vorher hat er seine Leute in die Arche rübergeholt. Verstehst du, wie dicht wir dran sind? Ich glaube nicht, dass wir noch 100 Jahre auf die Wiederkunft Jesu warten müssen. Dann hast du ein sanftes Ruhekissen, aber ich denke, das ist nicht meine und unsere Zukunft als Kinder Gottes. Wir wissen, wie er spricht. Seid wach alle Zeit und betet. Werde wach und stärke das sterben will. Ist eine Aufforderung, die er in der Offenbarung ausspricht. Werde wach, das sterben will. Wenn du siehst deine Geschwister, wie sie vielleicht in Depressionen versinken, in Ängste und in Sorgen, dann sprich ihnen zu, Jesus kommt bald wieder. Rüste dich, bereite dich vor als eine Braut, die den Herrn erwartet. Und ich freue mich so. Glaubt mir, Gott vergisst nicht seine Leute, dass man sagt, ach, die Endzeit, die ist ja so schrecklich, so furchtbar. Als Abschluss lese ich euch eine Geschichte vor in Indien, weit weg unter ganz armen Leuten. Da bekehren sich ein Dorf nach dem anderen. Und ich spreche aus dem Jahre 2021. Da hat ein privater Fernsehsender extra einen Reporter hingeschickt, um zu gucken, ob diese Christen sie zwingen oder über Geld abwerben. Die konnten sich das nicht vorstellen, dass ein ganzes Dorf sich bekehrt zu Jesus. Und der Reporter fragte dann einen im Dorf, warum seid ihr Christen geworden? Weil wir Heilungen erlebt haben. Der Reporter, warum habt ihr keinen Hotscher aufgesucht? Ein Religionslehrer. Die Bewohnerin, er wollte 4000 Rupien. Das können wir nicht bezahlen. Aber warum habt ihr dann keine medizinische Hilfe in Anspruch genommen? Die Bewohnerin, wir waren bei einigen Ärzten. Doch diese meinten, nicht eine Krankheit sei das Problem, sondern böse Geister. Sie konnten auch nicht helfen. Als aber Christen in unser Dorf kamen und mit uns beteten, ließ Gott ein Wunder nach dem anderen geschehen. Der Reporter, wir haben die Christen gebetet. Was haben sie gesagt? Und ihr Lieben, jetzt aufgepasst. Ich bin einfach sprachlos. Was haben die Christen dort zu den Kranken, zu den Gebundenen, zu den Gefangenen, den Süchtigen oder was soll man noch sagen, den Dämonisierten gesagt? Und da steckt so eine Kraft Gottes hinter. Ich muss es vorlesen, ich setze nochmal meine Brille auf, um auch kein falsches Wort zu sagen. Hört genau zu und merkt es euch. Man kann es sich merken. Sie haben also Folgendes gesagt. Halleluja, 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 im Namen von Jesus Christus. Dann war alles wieder gut und sie wollten kein Geld von uns. Hallo, ich muss so lachen. Ich sage, Gott, willst du uns hier verkaspern? Wir haben salbungsvolle Gebete, wir wissen, wo wir anfangen müssen. Wir prüfen, wie sieht es in deinem Leben aus, Schwester oder Bruder. Oh, da müssen wir erstmal in die Seelsorge gehen. Das dauert 13 Wochen, aber dann hast du den Kurs hinter dir. Halleluja, da kommen Gebundene, da kommen Beladene, da kommen kranke Menschen und Gott handelt durch sein Volk. Hast du noch Hoffnung? Hast du die Erwartung, dass er gerade auch durch dich? Wenn du einen Menschen siehst, frage ihn, darf ich für sie beten? Das machen die hannoverschen Christen, die sind so ein bisschen nüchterner. Legen dann die Hand liebevoll auf die Schulter. Musst du mit Abstand heute machen, kein Problem. Und bete für die Nöte deiner Mitmenschen, die um dich herum sind. Probier es aus. Und wenn du nicht aufpasst, im nächsten Moment nehmen sie dich in den Arm und heulen. Weil du die Liebe Gottes ihnen bezeugt hast, dass du Anteil nimmst an ihrer Not. Haben sie etwas, wofür ich beten soll? Ich würde es gern tun. Ja, dann machen sie das mal. Die ahnen nicht, dass du sagst, darf ich es jetzt tun? Ja. Dann bete sofort, nutze deine Gelegenheit. Und dann bezeuge ihnen die Liebe Gottes. Den Rest darfst du dem Heiligen Geist überlassen, welche Worte du wählst, welche Literatur du weitergibst, ob du sie einlädst in diese Gemeinde oder in jene Gemeinde. Das ist alles nicht das Thema. Aber dass sie Jesus erfahren, dazu bist du noch da. Und ich auch. Amen. Der Herr segne euch. Vater, wir danken dir, dass du als der Wiederkommende uns Hoffnung und Zukunft verleihst, dass wir darauf warten dürfen und nicht nur das, dass du weltweit doch nach Menschen suchst, die sonst verloren gehen. Dein Apostel Petrus hat es bestätigt, Gott hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern jedermann zur Buße sich kehre, Herr. Und jetzt hast du uns beauftragt, wir, die wir hier sitzen, im Livestream, die es begriffen haben und sagen, Mensch, bin ich denn wirklich so wichtig? Gott setzt auf dich. Ich habe dich erwählt und gesetzt, dass du hingehst und Frucht bringst. Und wir strengen uns nicht an, aber wir bleiben mit dir der Quelle verbunden und sagen, Herr, schenke du die Gelegenheiten und wir wollen dich dafür ehren und dich dafür preisen. Amen.